Radio 1 mit dem Medienmagazin. Mark Zuckerberg hat ja für Facebook ein neues Tool angekündigt, Nachrichtenquellen, die als informativ und vertrauenswürdig eingestuft werden sollen, priorisiert behandelt werden und angezeigt werden natürlich auch. Die Vertrauenswürdigkeit stuft aber nicht das Unternehmen Facebook ein oder externe Begutachter. Die Bewertung soll von Facebook-Nutzern kommen, nicht von allen. Facebook wählt aus, kann man machen. Ich plädiere jedoch generell dafür, die eigene Medienkompetenz zu erhöhen. Also erstens, verlassen Sie sich auf niemand anderen, halten Sie es wie ein Fallschirmspringer, packen Sie Ihren Schirm selbst, übersetzt auf die Medien, holen Sie sich so viel Information wie möglich, um eine Nachricht zu bewerten. Zwei Quellen reichen manchmal nicht aus, weil Copy and Paste sehr verbreitet ist. Zwei Quellen sind dann sehr schnell eine Quelle. Hier im Radio 1 Medienmagazin helfen wir Ihnen seit 20 Jahren regelmäßig, den Schirm selbst zu packen mit Anregungen aus der Medienwissenschaft. Und nach 13 Jahren gibt es wieder eine interessante Fügung. Eleni Klotzikas und Vera Linz zusammen in einer Sendung mit zwei Medienbüchern. Aber zuerst, Eleni, was hast du uns mitgebracht?
Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde. Warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet. Ein Buch des Medienprofessors Stefan Rusmohl, der in der Schweiz lehrt. Und wie der Titel schon andeutet, es ist eine ziemlich pessimistische Sicht auf die Digitalisierung unserer Medien.
Aber eigentlich bestand ja doch immer die Hoffnung, dass Digitalisierung Transparenz und Partizipation schafft und damit ja auch irgendwie Demokratie eher beflügelt als runterdrückt. Warum nun also dieser gegenläufige Trend?
Das Argument ist, dass Fake News, Verschwörungstheorien und Halbwahrheiten sich dank der Likes und Shares in Netzwerken wie Facebook und Twitter blitzschnell und flächendeckender verbreiten als die Nachrichten seriöser Medien. Das haben Forscher in den USA herausgefunden. Und wenn man sich die aktuellen Userzahlen von Facebook anschaut, die inzwischen auf fast 2 Milliarden Menschen weltweit, also ein Viertel der Weltbevölkerung, angewachsen ist, dann kann man sich vorstellen, welche Reichweiten man mit Fake News erzielen kann. Und das lohnt sich auch noch finanziell, denn Facebook und Google unterscheiden ja bisher nicht unter ihrem Content zwischen wahr und falsch und lassen somit auch die Erfinder von Fake News an den Anzeigenlösen partizipieren. Ob das von dir skizzierte Modell ja nun dann tatsächlich in der Praxis greift, das wird man ja noch sehen. Also bisher ist es zumindest so, dass aus dem Verbreiten von Fake News auch ein Geschäftsmodell entstanden ist. Stefan Rusmohl belegt das in seinem Buch auch mit Beispielen aus dem US-Wahlkampf.
Paul Horner, das ist ein Amerikaner, der vor kurzem verstorben ist, aber vorher sich damit gebrüstet hat, dass er monatlich während des Wahlkampfs so $10.000 mit Fake News verdient hat. Und das andere sind die mazedonischen Jungunternehmer, die auch nur Geld verdienen wollten, aber das Netz mit Fake News über Trump und über Clinton gefüttert haben, letztendlich um die Trump-Community zu unterstützen.
Es war, wir erinnern uns, ein ziemlich knapper Wahlausgang zwischen Clinton und Trump. Könnten Fake News da wirklich eine entscheidende Rolle gespielt haben? Gibt das Buch darauf eventuell Hinweise?
Empirisch ist das nicht belegt, so steht es in dem Buch von Stefan Rusmohl. Es wird in den USA weiterhin daran geforscht. Er selbst hält es aber für plausibel. Bei einem so knappen Wahlausgang reicht es ja, wenn auch nur einige wenige hunderttausend Menschen sich von Falschmeldungen beeinflussen lassen. Die Falschmeldung, Papst Franziskus habe Donald Trump zur Wahl empfohlen, haben immerhin fast 1 Million Menschen geteilt. Sie wurde damit zum Spitzenreiter im Fake News Ranking der US-Wahlschlacht. Offenbar waren auch viele Social Bots im Einsatz. Also Social Bots, kurz für die, die es nicht wissen, sind Computerprogramme, die geschrieben werden, um mit tausenden Likes und Shares und Kommentaren im Netz Stimmung zu machen. Um den generellen Vormarsch der Social Bots zu illustrieren, beruft sich Rusmohl auf eine aktuelle Studie, die belegt, dass im Jahr 2016 mehr Traffic von Social Bots als von menschlichen Nutzern generiert wurde, nämlich knapp 52%.
Nun, übrigens, heute ist der 20. Januar, ne? Vor einem Jahr war die Inauguration von Trump.
Also
und
sind wir hochaktuell.
Ein Jahr Trump sozusagen in der Regierung. Und ich habe immer das Gefühl, man weiß trotzdem noch nicht so richtig, wie Fake News funktionieren, beziehungsweise wer sie aussendet, wie man die am besten erkennt. Und also da gibt es ja auch bei der New York Times und bei der Washington Post Trupps. Aber letzten Endes bilden denn diese Faktenchecker, auch bei der ARD gibt es ja diese Faktenfinder, ein ausreichendes Gegengewicht? Wie wird das da im Buch behandelt?
Also zunächst beschreibt Rosmul sehr ausführlich den Vertrauensverlust und die Marginalisierung der etablierten Medien. Die haben ja im Digitalzeitalter immer noch kein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt. Und Faktenchecking wird inzwischen aber auch vielfach außerhalb dieser etablierten Medien, sage ich jetzt mal, betrieben. Aber das ist natürlich noch lange nicht so profitabel wie das Verbreiten von Fake News. Das sind ja mehr so NGOs oder so Idealisten, die das machen. Dennoch zählen Forscher aus Oxford inzwischen weltweit 113 Fact-Checking-Websites. Das Problem ist nur, dass die Berichtigung von Fake News nicht zwangsläufig immer diejenigen erreicht, die auch Rezipienten solcher Fake News sind. Dazu Rosmul.
Das Problem ist allerdings, dass wir doch inzwischen wissen, dass es in den sozialen Netzwerken auch so etwas wie Filterblasen gibt und dass die relativ stark voneinander abgeschottet sein können. Also diejenigen, die die Meldungen seriöser Medien teilen, leben in anderen Filterblasen als diejenigen, die bestimmte Fake News teilen. Und an der Stelle wird es dann schon gefährlich, wenn also zum Beispiel auch die Berichtigungen von Fake News gar nicht diejenigen erreichen, die sie vorher verbreitet haben. Dann leben wir einfach in Parallelwelten und darauf müssen wir zunehmend gefasst sein und damit müssen wir uns, glaube ich, auch stärker auseinandersetzen, als wir das bisher getan haben.
Rosmul zeigt das in seinem Buch an Untersuchungen, die Forscher der Uni Dortmund am Beispiel des Münchner Amoklaufs vom Mai 2016 unternommen haben. Nach der Tat hatten sich zwei voneinander isolierte Twitter-Sphären gebildet. Einmal ein Cluster um den Twitter-Account der Polizei München herum, der von vor allem aus klassischen Medien wie der Tagesschau, ZDF Heute und Spiegel Online, aber auch von privat twitternden Journalisten und Politikern bestand. Und relativ isoliert daneben gab es ein weiteres kleines Cluster aus Accounts von AfD-Ortsgruppen und Politikern, die in dem Zusammenhang ganz andere Inhalte teilten.
Nun ist ja aber Professor Rosmul eher jemand, der mit seiner Meinung sehr pointiert nach außen geht, also nicht nur bilanziert, analysiert. Welche Schlussfolgerung zieht er denn nun aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Thematik?
Also wie die Überschrift andeutet, ein sehr düsteres Bild der Medienrealität und der Demokratie, also die Schwarmdummheit gewinne womöglich im Verbund mit destruktiven Kräften, als Zitat, die Oberhand gegenüber der Schwarmintelligenz. Er befürchtet, dass halt Autokraten wie Erdogan und Trump sozusagen und auch Populisten in Amerika und Deutschland und auch in vielen anderen Ländern auf dem Vormarsch sind. Und er macht vor allem IT-Giganten wie Google und Facebook mitverantwortlich. Aber er entlässt einen auch nicht gänzlich hoffnungslos, sondern verwendet immerhin 100 der 333 Seiten damit, wie man die zunehmende Verbreitung von Infomüll, wie er es nennt, eindämmen kann. Seine dringlichste Forderung: Facebook, Google und Co. müssen endlich eingestehen, dass sie auch Medienunternehmen sind und nicht nur Tech-Giganten.
Wenn sie de facto Medienunternehmen sind, dann haben sie auch eine redaktionelle Verantwortung für den Unfug, den sie oftmals verbreiten. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Maßnahme. Aber da glaube ich eben auch, dass wir auf nationaler Ebene, so wie das der Heiko Maas versucht hat, als Justizminister nicht weiterkommen, sondern dass das ganz klar eine Geschichte ist, die auf EU-Ebene und von der amerikanischen Regierung aus angepackt werden muss.
Eleni, ganz kurze Frage. Kann man das Buch weiterempfehlen? Würdest du es weiterempfehlen?
Ich kann es guten Gewissens weiterempfehlen. Also ich hätte mir natürlich eine stärkere Fokussierung auf die Wirkung von Fake News gewünscht und weniger auf die Entwicklung des Journalismus. Aber man findet trotzdem viele Anregungen und es kann sowas wie ein Wegweiser durch die Journalismusforschung sein.
Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde, warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet. Stefan Rosmul hat das geschrieben. Erschienen ist das Buch im Herbert von Harlem Verlag im Oktober 2017 und es hat 368 Seiten, kostet 23 Euro. Alles nochmal per Twitter zum Nachlesen.